lasst uns jetzt nochmal vor das Ankommen nochmal gemeinsam miteinander beten. Jesus, wir danken dir, dass du der Grund dafür bist, dass wir so singen dürfen, wie wir das eben getan haben, und dass wir ja, loben dürfen, dass wir fröhlich sein dürfen, durch Freude in unseren Herzen verspüren dürfen, weil wir einfach wissen dürfen, dass wir ohne dich nicht hier wären und schon gar nicht mit so einer Hoffnung hier wären, dass wir vielleicht ja, sehr niedergeschlagen wären, dass wir hoffnungslos umherirren würden in unserem Leben. Aber du gibst nicht nur Sinn und Leitung und Richtung, du bist derjenige, der auch Freude gibt, du bist derjenige, der Liebe gibt, der die Barmherzigkeit gibt, die wir uns manchmal selbst gar nicht so geben können. Für all das und noch viel mehr wollen wir dich anbeten. Das gilt auch gerade dann, wenn wir jetzt gleich von dir ganz besonders nochmal hören werden, aus deinem Wort. Wir wollen aber auch nicht diejenigen vergessen, die jetzt heute vielleicht gerne hier einstimmen würden in diesen Gesang und in die Gespräche und die sich auch hier richtig gerne oder richtig gut gehen lassen würden. Denken an die Kranken dieser Gemeinde oder auch an die Kranken bei denjenigen, die heute gerne da gewesen wären. Bringen dir ganz besonders den Markus und den Willi und auch die Petra. Und ich soll auch nur stellvertretend für diejenigen stehen, die darüber hinaus vielleicht heute nicht kommen können. Danke, dass du auch bei ihnen bist. Und wir wollen dich auch von hier aus bitten, dass du ihnen ganz viel Freude in ihr Herz gibst und Frieden dort, wo sie jetzt sind. Wir danken dir für deine Gegenwart hier unter uns. Amen.
Amen.
Ich darf jetzt mal den Wolfgang hier noch einbinden. Hat er fast noch gar nichts gesagt eigentlich. Er hat auch seine Gespräche natürlich. Ich darf jetzt erstmal ein Mikro schnappen.
Ja.
Funktioniert. Sind wir gut zu verstehen, ja?
Ja.
Hallo Wolfgang.
Hallo Dennis.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Ja, der Wolfgang und ich stehen ja hier tatsächlich zusammen vorne heute. Und das liegt im Übrigen nicht daran, dass die Eintracht und die Bayern in dieser Saison tabellarisch näher stehen, als wir es uns hätten träumen oder albträumen lassen. Wir haben ja gesagt, gemeinsamer Adventskaffee, Nachmittag mit Gottesdienst, wie auch immer wir das betiteln wollen. Und dann haben wir gesagt, da wollen wir die Musik gemeinsam machen. Da sollen beide Gemeinden dran beteiligt sein. Wir wollen gemeinsam essen, selbstverständlich. Und wir wollen auch gemeinsam das Wort Gottes betrachten und so unsere Gedanken mal zusammentun. Und wir sind selber ein Stück weit noch gespannt, wie das jetzt so zusammenpasst und was wir da, welche Perspektiven und Blicke wir da vielleicht auch haben.
Wir werden das so machen, dass wir uns diese Predigt so ein bisschen aufgeteilt haben, mal der eine, mal der andere. Das habe ich bis jetzt nur mit meiner Frau gemacht. Das heißt, dass die Beziehung zu Dennis auf eine völlig neue Stufe gehoben wird. Das möchte ich dir nochmal gesagt haben.
Was jetzt mehreres bestätigt, denn ich wollte jetzt gerade nochmal sagen, dass wir so etwas natürlich nur machen können, weil wir uns jetzt einige Jahre schon gut kennen.
Das ist ja klar.
Und weil wir auch schon häufiger zusammengesessen haben und über Gott und die Welt geredet haben und uns dabei auch so ein Stück weit kennenlernen durften. Und dazu gehören dann tatsächlich auch seine Familie, also seine Frau, die sonst immer an dieser Stelle neben ihm steht, die kenne ich auch. Seine Kinder gehören auch dazu. Elissa und ich kennen auch seinen Schwager, den Thomas Stöppler, vielleicht der eine oder andere auch. Der geht in Hanau in die Gemeinde und da waren Elissa und ich ja einige Jahre lang. Und es ist dann immer sehr schön, so verschiedene Verknüpfungen zu haben. Und wenn man dann einfach die Leute mal wieder kennenlernt aus der gleichen Familie, dann ja, ergeben sich einfach Verbindungen und da wächst dann auch die Beziehung. Ich glaube aber, dass wir zugeben müssen, dass wir uns jetzt nicht so gut kennen, dass wir all dem, was wir über Familie voneinander wissen, dass wir jetzt ganze Generationen oder Stammbäume hier aufzeichnen könnten. Das bestätigt er. Also das fällt uns ja für uns selbst schon relativ schwer. Wir kennen ja in der Regel gut unsere Kinder, sofern vorhanden, unsere Eltern, unsere Großeltern, manchmal vielleicht noch die Urgroßeltern. Aber nur wenige kennen jetzt wirklich die Namen, die Lebensgeschichten oder auch die Charaktereigenschaften von ja, 4, 5, 6 oder noch mehr Generationen vor uns. Und das liegt natürlich auch etwas daran, dass wir in unserer Gesellschaft sehr im Hier und Jetzt leben und dass wir uns da mehr auf den Einzelnen als auf die Familie fokussieren. Da können wir dann doch sehr dankbar sein, dass das zu biblischen Zeiten noch etwas anders war. Wir kennen insbesondere aus dem Alten Testament diese endlos scheinenden Namenslisten von Generationen, von Familien, von Königen vielleicht auch, mit denen wir in der Regel nicht so viel anfangen können. Also das sind so Stellen, die, wenn wir Bibel lesen, die wir getrost überspringen. Vielleicht versteht der ein oder andere von uns, hat das vielleicht mal gehört, ja, diese Namenslisten waren damals ja wichtig, um etwas zu dokumentieren, um vielleicht auch bei gerichtlichen Prozessen etwas dokumentieren zu können und da eben auf seine Vorfahren verweisen zu können. Interessanterweise beginnt aber auch das Neue Testament mit so einer Namensliste, mit so einem Stammbaum. Den habt ihr abgedruckt auf den Blättern. Da geht es gleich los in Matthäus 1, Vers 1, wo es heißt, dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Also gleich zu Beginn wollte Matthäus hier offensichtlich seinen Lesern, die wahrscheinlich hauptsächlich Juden waren, zu Beginn seiner Berichte über Jesus klar machen, Jesus ist der versprochene Messias. Um ihn geht es hier. Er kommt aus der Linie von unserem großartigen Vorfahren, von König David, auch von Abraham. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, damit ist alles gesagt. Also ein Außenstehender würde jetzt sagen, danke für die Info, mehr muss ich wahrscheinlich dazu nicht wissen. Aber wer sich dann doch mal die Mühe macht, den Stammbaum Jesu sich anzuschauen, wer sich vielleicht auch etwas im Alten Testament auskennt, der wird an der einen oder anderen Stelle überrascht. Denn dort finden wir überraschenderweise einige Namen, mit denen wir eigentlich in so einer Liste nicht rechnen dürften. Und dazu gehört nicht nur die Tatsache, dass wir da erfolgreiche und weniger erfolgreiche Könige finden, sondern auch Menschen mit ganz interessanten und überraschenden Lebensgeschichten und Menschen auch, von denen wir etwas darüber lernen können, was Jesu Kommen an Weihnachten für uns eigentlich bedeutet, für unsere Lebensgeschichten, für unsere Stammbäume. Und das sind Menschen, denen wir uns jetzt so Stück für Stück uns widmen wollen.
Genau, und wir haben uns die Lebensbilder von 4 Frauen rausgesucht. Das liegt bei 2 Pastoren ja auch sehr nah. Wir haben überlegt, was qualifiziert denn diese Menschen? Warum sind diese Menschen Teil des Stammbaumes Jesu? Dennis hat es schon gesagt. Wer zum Beispiel den Herrn der Ringe kennt, da geht es darum, dass eine Ahnenreihe reinen Blutes dann zu einem großen Erlöser führt. Das ist bei Jesus aber gar nicht so, sondern die Frauen, die wir jetzt sehen und kennenlernen werden, haben alle ihre Brüche im Leben, was sie qualifiziert, im Stammbaum Jesu zu sein, dass sie aber auch qualifiziert als Menschen, mit denen wir uns identifizieren können. Dennis hat mir 2 Namen zugelost. Und der erste ist Tamar. Und ich habe mir die Geschichte von Tamar durchgelesen und sagte, das wird eine Herausforderung, da einen adventlichen Aspekt hineinzubekommen. Etwas schön Weihnachtliches sollte daraus entstehen. Und ich muss sagen, ich habe es nicht geschafft. So ist das Leben manchmal. Wir gucken auf ein Leben, vielleicht sogar auf das eigene Leben. Und es gibt Phasen und es gibt Augenblicke, wo wir sagen, da sehe ich eigentlich nichts von dem Jesus, der kommt. Bei Tama war das möglicherweise ganz ähnlich. Ich will euch diese Geschichte mal kurz zusammenfassen und versuche, die einigermaßen jugendfrei zu halten, was nicht ganz einfach ist bei Tama. Der Schwiegervater ist Juda, also einer der Söhne Josefs. Und das ist ja schon eine sehr gebrochene Persönlichkeit. Also jemand, der auf der einen Seite diese Verschwörung der Brüder deckt, der dafür sorgt, dass der Josef in den Brunnen geworfen wird, der den Vater belügt, der auf der anderen Seite aber verhindert, dass Josef umgebracht wird, sondern dafür votiert, dass er verkauft wird. Also eine sehr ambivalente Persönlichkeit. Auf der einen Seite grundsätzlich etwas Falsches zu tun und auf der anderen Seite in diesem Falschen noch nach dem Richtigen zu suchen. Okay. Dieser Juda verheiratet seinen erstgeborenen Sohn mit einer Frau, die Tama heißt. Und in der Ehe stirbt dieser Sohn. Und nun war das Gesetz ja so, dass die Frau dann tatsächlich, man wollte ja das, was sie auch mit in die Ehe gebracht hatte, nicht verlieren, dass diese Frau dann an den nächsten Sohn weitergereicht wurde. So ist das auch passiert. Der nächste Sohn heiratet Tama und auch er stirbt. Das ist der Augenblick, wo der Juda so ein bisschen nachdenklich wird und sagt, ich habe noch einen dritten Sohn, aber die hat schon zwei unter die Erde gebracht. Soll ich der meinen dritten Sohn auch geben? Ja, da brauche ich ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Und er nimmt sich diese Zeit. Tatsächlich. Wenn man sich nicht entscheidet, entscheidet man sich ja auch. Also niemand nimmt Tama zur Frau. Und Tama hat die große Angst, nun werde ich alt und kinderlos versterben. Der Stammbaum, der wird zu einem Ende kommen. Ich werde nicht mehr jemand sein, auf den künftige Generationen aufbauen kann. Und deswegen beschließt sie eine List. Sie verkleidet sich als Prostituierte, setzt sich an den Straßenrand. Sie weiß, dass ihr Schwiegervater demnächst an dieser Straße entlangkommen wird. Und sie bietet sich diesem Mann an. Sagt, willst du mich nicht nehmen? Na, Und dann fordert sie ein Pfand von ihm. Oder eigentlich sogar drei, aber das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Die beiden schlafen miteinander und Tama wird schwanger. Juda, ohne sie zu erkennen, also dieses biblische Wort, Mann und Frau erkennen sich, wird hier völlig außer Kraft gesetzt, er erkennt sie nicht, er erkennt nicht seine eigene Schwiegertochter bei diesem sexuellen Akt, geht seiner Wege, will sein Pfand später einlösen und da ist niemand mehr. Stattdessen wird ihm erzählt, du, deine Schwiegertochter ist schwanger. Und Juda, boah, die hat die Ehe gebrochen. Dafür muss sie sterben. Wir werden sie verbrennen. Interessant, ne? Also derjenige, der die Ehe ja auch gebrochen hat, richtet über den, der in seinen Augen schuldig geworden ist und sagt, der hat den Tod verletzt. Der Tag dieser Hinrichtung soll kommen. Tama erscheint, sie zeigt die Pfänder, also das, was Juda ihr gegeben hat. Juda erkennt, ach du Liebzeit, das war ja die Frau, mit der ich geschlafen habe. Und er begnadigt sie sozusagen und fasst es zusammen und er sagt, sie ist gerechter als ich. Und in dieser Geschichte, es tut mir leid, ich habe wirklich keinen adventlichen Aspekt so richtig gefunden, aber in dieser Geschichte geht es sehr viel um Recht. Es geht um ganz unterschiedliche Rechtsformen. Es geht darum, eine Ehe zu schließen. Es geht darum, eine zweite Ehe zu schließen mit dem Bruder. Es geht darum, werde ich eine dritte schließen. Es geht darum, einen Pfand zu bekommen. Also all solche Rechtsgeschäfte, die wir auch kennen und die uns wichtig sind. Also uns ist ja wichtig, Recht zu bekommen, Recht zu haben. Und das wird alles ausgehebelt von dieser Frau, die nach mehr als Recht sucht. Die nach Gerechtigkeit sucht. Also die Recht, ja, Recht hat sie ja, Aber sie sucht nach mehr, sie sucht nach Gerechtigkeit. Und das ist etwas, was ich persönlich von ihr lerne, weil ich auch jemand bin, der sehr stark auf diesem Punkt beharrt, ich habe doch Recht. Und wenn ich Recht habe, dann ist ja der Konflikt gelöst, dann ist ja alles klar, weil dann muss der andere ja einsehen, wir machen es so, wie ich will. Aber die meisten Dinge in eurem Leben werden nicht dadurch gelöst, dass ihr Recht habt. Die meisten Dinge in unserem Leben werden dadurch gelöst, dass wir nach einer Gerechtigkeit suchen, nach der Gerechtigkeit Gottes. Und das tut Tamar. Und das katapultiert sie in den Stammbaum Jesu hinein.
Tamars Geschichte, das wir eben von Josef auch gehört, spielt zu einer Zeit, wo das Volk Israel also noch nicht ganz in Ägypten war, der Josef dann schon, aber die anderen Söhne Jakobs eben noch nicht und Jakob selbst nicht. Wenn wir mal einige Jahrhunderte weitergehen, da ist dann das Volk schon wieder draußen aus Ägypten und macht auch schon so die zweite Runde, nämlich auch bei dem Versuch, in das versprochene Land Kanaan hineinzukommen. Wir kennen die Geschichte von den 40 Jahren der Wüstenwanderung. Damals hatte Mose einige Kundschaft dahin geschickt, darunter auch Josua, und das Volk hat sich das eben nicht so ganz getraut und musste dann eben damit leben, noch eine extra Runde zu machen. Jetzt war der Josua selber Leiter dieser israelitischen Gemeinschaft und schickte zwei Spione los, dieses Land, ganz konkret die Stadt Jericho, auszukundschaften, sich anzuschauen, wie man da am besten reinkommt. Und diese beiden Kundschafter kommen in der Nacht bei einer Frau unter, die es ebenfalls in den Stammbaum Jesu geschafft hat. Und zwar ist das die Rahab. Und wenn man Rahab jetzt charakterisieren müsste, dann hätten wir es mit ein paar Problemen zu tun, mit einigen ziemlich negativen Eigenschaften und Merkmalen, die dort im Mittelpunkt stünden. Zum einen muss man sagen, sie war eine Prostituierte. Und zwar nicht so wie Tamar, eine Gelegenheitsprostituierte, die das hier mal genutzt hat für etwas, sondern eine, die das regelmäßig macht. Wie auch in unserer heutigen Gesellschaft, das gehörte so ein wenig zum Stadt- und Landbild dazu, Prostitution, auch wenn das damals vor allem mit Tempelprostitution, mit Götzenanbetung, Götzendienst zu tun hat. Aber für das Volk Israel war ziemlich klar, dieses Thema Prostitution, das war tabu. Also es war klar verboten. Und im Gesetz des Moses war auch klar festgelegt, es gibt nur einen Gott, nur er soll angebetet werden, und Prostitution, dazu auch noch religiös motiviert, war so ein absolutes No-Go. Es geht nicht. Man könnte eigentlich fast sagen, wenn das der Mose gewusst hätte, dass die beiden Kundschafter bei einer Prostituierten unterkommen. Wenn der das gewusst hätte. Ein zweites Problem bei Rahab ist, dass sie offensichtlich auch ganz gut lügen konnte oder zumindest Halbwahrheiten verbreiten konnte. Als der König Jerichos mitkriegt, dass da Spione im Land sind, da wird auch Rahab ausgefragt. Man vermutete die Kundschafter irgendwo dort, und sie gibt auch zu, ja, die Kundschafter, die waren hier, das ist richtig, aber dann schickt sie diese beiden Kriminalbeamten Jerichos eben mal so auf die falsche Fährte. Die sind nicht mehr hier, müsst ihr mal gucken, dass ihr die noch erreicht, die sind schon woanders. Während die Kundschafter eben auf dem eigenen Dach von ihr sich da versteckt hielten. Es ist aber so, und das ist das dritte Problem, sie macht das auch noch nicht mal uneigennützig. Also macht das nicht nur ganz selbstlos, sie konnte auch noch ziemlich gut dealen und verhandeln. Sie entlockt diesen beiden Männern das Versprechen, dass sie und ihre Familie verschont werden, wenn Israel dann Jericho erobert. Und so sollte es dann auch kommen. Israel erobert Jericho, die Mauern stürzen ein, Rahabs Familie wird verschont und durfte dann bei den Israeliten leben. Also eine Frau, die in israelitischen Augen unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten eine Sünderin war, Dazu noch eine Ausländerin, die mit ihren Götzen, mit ihren kulturellen Verhaltensweisen, die mussten ja immer irgendwie misstrauisch beäugt werden, von denen sollte man sich lieber fernhalten. Aber Rahab war auch eine Frau, die klug handelte und auch ziemlich mutig. Und vor allem eine Frau, die mit einem ziemlich großen Glauben handelte. Denn woher nimmt sie die Gewissheit, dass Israel Jericho erobern wird? Und sie erklärt dann den beiden Kundschaftern: Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordan, angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also Rahab hört von dem Handeln Gottes, wie übrigens auch alle anderen Einwohner Jerichos. Doch anders als die anderen Leute entscheidet sie sich dazu, ihre Angst vor Gottes Macht und Stärke in ein mutiges, in ein vertrauendes Handeln umzuwandeln. Sie hat genug Glauben daran, dass dieser Gott eben nicht nur der allmächtige Gott ist, der diese Welt zusammenhält, sondern dass dieser Gott auch gnädig und barmherzig genug ist, sie und ihre Familie zu retten. Und das ist dann ein Glaube, der sich letzten Endes auch bewahrheiten sollte. Ein Glaube, der sie letzten Endes auch an den Stammbaum Jesu bringt. Matthäus schreibt, dass Rahab die Mutter von Boas war. Und hier kommen wir zu unserer nächsten Person.
Jetzt haben wir von Tamar gehört und von ihrem Streben nach Gerechtigkeit. Jetzt haben wir von Rahab gehört und von diesem Glauben. Und wir haben beides Mal gehört, das sind Frauen mit einem Vorleben. Also moralisch eher fragwürdig. Nun hat sich der Dennis gedacht, jetzt brauchen wir mal jemanden fürs Gemüt. Also irgendwie, wo man sagen kann, ach ja. Und dann hat er mir die Ruth zugelost, weil die Ruth der Traum aller Schwiegereltern ist. Also Ruth, das ist so eine freundliche, liebenswerte Frau, vom Schicksal hart gebeutelt, aber nicht hart geworden. Diejenige, die für ihre ältere Schwiegermutter, alt gewordene Schwiegermutter sorgt, die sagt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dein Gott ist mein Gott. Also jemand, nach dem man seine Töchter gerne benennt. Okay, das ist Ruth. Ruth ist aber auch diejenige, die in unserem Leben so ganz, ganz generelle Fragen aufweist. Sie ist ja Moabiterin. Und jetzt ist die Frage, wie stellt sie sich als die Angehörige eines Feindvolkes zu dem jüdischen Volk, zu ihrer jüdischen Familie? Sie stellt so ein bisschen die Frage nach der Zugehörigkeit. Und das ist ja eine Frage, mit der wir alle zu tun haben. Wir glauben es ja nicht, aber wir als Christen sind ja Menschen, die auf eine Ewigkeit hin leben, die aber auch auf dieser Erde leben. Und ich jedenfalls fühle das als eine große Spannung teilweise in meinem Leben. Wenn ich jetzt nur auf die Ewigkeit hinleben würde, dann würde ich vieles in meinem Leben anders machen. Dann würde ich mein Zeug verkaufen, dann hätte ich kein Auto, dann würde ich weiß nicht, dann wäre ich einfach ein ganz anderer Mensch. Ich würde einfach anders leben. Wenn ich nur auf dieser Erde leben würde, dann würde ich auch ganz anders leben. Irgendwo bin ich in diesem Zwischenraum und ich frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Und Ruth stellt diese Frage mit ihrem Leben. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Ruth 2.0 sozusagen. Mein Sohn wird am 28.12. heiraten. So das Standesamt will. Es braucht noch einen beglaubigten Auszug aus dem Geburtsregister. auf den warten zwei Familien Hände legt. Okay. Also, er wird heiraten und im Zuge dieser ganzen Geschichte ist er von Kiel nach Dortmund gezogen und beide sind im Umzugswagen gemeinsam unterwegs gewesen. Ich fuhr, er saß neben mir. Und dann so im Baustellenbereich, 80 Stundenkilometer, durfte man dann nur fahren, sagte Jan zu mir plötzlich, Jessi, also seine zukünftige Frau, wird ihren Namen behalten. Also nicht den Vornamen, das war sowieso klar, den Nachnamen. Sommer. Und dann war das ja tolerant und sagte ich, naja, so ist das. Ja. Und dann sagte Jan, das ist aber irgendwie blöd, wenn Ehepartner unterschiedliche Namen haben. Sag ich, ja, stimmt, aber kann man ja nichts machen. Doch, sagt Jan, man kann das machen. Ich nehme den Namen meiner Frau an. Alter Falter, wäre das nicht eine Baustellengeschichte gewesen, ich wäre rechts rangefahren und meine Schnappatmung ausgelebt.
Geschickt
gemacht. Gehört er dann noch zur Familie? Also ein anderer Name, er nimmt einen anderen Namen an, in unserer Kultur, klar, beides ist möglich und man ist ja tolerant. Ich bin ja auch ein ganz toleranter Mensch, vor allen Dingen, wenn es andere betrifft. Aber als es dann mich betroffen hat, jetzt wird es aber haken. Dann kommen viele solcher Sachen, ne? Dieser Stammbaum, dieser Name, der kommt zu einem Ende. Viele Fragen, wird er sich in anderen Bereichen auch nicht durchsetzen können, weil ich das erstmal so interpretiert habe. Wird möglicherweise, wenn es Fragen über die Erziehung von Kindern gibt, werden diese Kinder uns entzogen? All solche Fragen. Und ich lebe in dieser Ungewissheit. Wir alle leben in diesen Ungewissheiten. Wir alle leben in diesen Fragen, wo gehören wir eigentlich hin? Welchen Namen tragen? Die Ruth ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie Formen, unterschiedliche Formen beiseite packen konnte. Namen, Moabiterin, Jüdin, beiseite packen konnte und auf Inhalte geschaut hat. Auf Menschlichkeit, auf die Unterstützung ihrer alt gewordenen Schwiegermutter, auf eine Hoffnung, die sie in der Mitte von Tod, das hatte sie ja auch erlebt, ihr Mann war ja verstorben, erlebt hat. Das alles hat sie weiter transportiert. In einer ganz anderen Form. In einem anderen Land. Mit einem anderen Namen. In einem anderen Volk. Aber das hat sie hineingenommen in den Stammbaum Jesu. Und das ist etwas, was ich persönlich von Ruth lernen möchte. Nicht an diesen Formen zu kleben, sondern zu fragen, was will Gott eigentlich durch Jan, durch mich, durch Ruth transportieren in eine nächste Generation?
Da ich mit zuständig bin, habe ich auch die nächste Person übernommen. Da geht es um Gefühle. Und das war Wolfgang offensichtlich zu heikel. Es geht um diese Person und eigentlich mehr um diese Geschichte, die hinter dieser Person steht. Und ja, da geht es wirklich um Gefühle. Nicht nur um das Höchste der Gefühle, sondern tatsächlich um sehr viele unterschiedliche. Und dabei wird der Name dieser Person nicht einmal erwähnt im Stammbaum Jesu. Sondern wir lesen nur, dass sie die Mutter des berühmten Königs Salomo war, und die Frau Urias. Es ist diese Geschichte, wo sich König David der Versuchung hingibt, die sich direkt vor seinem Königspalast gerade ein Bad gönnt, nämlich der schönen Bathseba. Und er lässt sie rufen, er schläft mit ihr, Bathseba wird schwanger und dann versucht David, das Ganze vor Bathsebas Ehemann Uriah zu vertuschen. Er geht dabei regelrecht hinterhältig, manipulativ vor. Und als er dann Angst hat, dass sein Plan misslingt, da schickt er Uriah in den geraden Krieg gegen die Ammoniter, und zwar am besten an die Front, was dann dem Todesurteil Urias gleichkommt. Und am Ende überführt Gott David dann durch den Propheten Nathan. David zeigt Reue für sein Verhalten und muss dann auch mit der Konsequenz leben, dass das gemeinsame Kind von David und Bathseba todkrank wird und stirbt. Seine Geschichte, die wir ungefähr so kennen, wie ich sie jetzt eben erzählt habe, und zwar ganz besonders aus der Perspektive Davids. Und wahrscheinlich haben uns, oder nicht alle von uns zumindest, sich mal die Geschichte aus der Perspektive Bathsebas angeschaut. Weil es ist ja schon so ein wenig seltsam. Also Bathseba zeigt ihren Körper beim Bad so, dass ihn der Nachbar, der zufälligerweise auch noch der König ist, sehen kann. Wir wissen natürlich nicht so ganz genau, wie das da stattgefunden hat, warum David das einsehen konnte. Aber es liegt der Vermutung schon nahe, dass die Bathseba das nicht ganz ohne Hintergedanken gemacht hat und sich schon bewusst sein konnte, der König kann von seiner Dachterrasse da alles aussehen. Und letzten Endes scheint dann auch der Ruf des Königs in den Palast wesentlich attraktiver zu sein oder zumindest wichtiger als die Treue zu ihrem Mann Uriah. Das heißt, nicht nur David ist hier ein Ehebrecher, sondern auch Bathseba begeht Ehebruch. Interessanterweise trauert sie dann aber um ihren Mann, als sie von dessen Tod erfährt. Irgendwie war es ihr damit doch noch ernst. Und das ist so eine Geschichte, die in mehrfacher Hinsicht herzzerreißend ist, könnte man sagen. Also auf der ersten Gefühlswelle, da reiten quasi Lust und Attraktion und Versuchung. Und dann so auf den zweiten Blick kommen vielleicht Eifersucht hinzu, Angst und auch Schuldgefühle. Man könnte sogar überlegen, so wie David hier gegen Uriah vorgeht, ja, ob er da nicht vielleicht eher gefühllos handelte. Also das Geschehene zu verbergen war ihm wichtiger als das Wohl seines Kriegers, dessen Frau ja wiederum Davids Geliebte war. Also David war sich selbst dort wichtiger als Uriah und Bathseba. Welch ein Gefühlschaos, oder halt eben auch nicht. Und dann am Ende folgen Trauer, zunächst bei Bathseba, später dann auch bei David, nicht zuletzt dann auch Reue und Demut, bis hin zu dem Punkt, dass David und Bathseba das gesamte Leid, das sie angerichtet haben, mit dem Tod des eigenen Kindes spüren, fühlen, erleben müssen. Aber die Achterbahn der Gefühle, die geht dann trotzdem noch weiter. Denn nach dem Tod des Kindes ist David bereit, in der Lage, Bathseba erst zu trösten und letzten Endes mit ihr noch ein zweites Kind zu bekommen, über das sie sich dann freuen durften. Und an dem Gott offenbar seine Freude hat, wir lesen, dass der Herr das Kind lieb hatte. Also trotz der Tatsache, dass David und Bathsebas Ehe durch einen Ehebruch entstanden war, nahm Gott seinen Segen nicht weg von dieser Familie. Er schenkte wieder Glücksgefühle. Warum? Warum hat Gott das so gemacht? Gut, man könnte vielleicht einwenden, naja, David hat ja Reue gezeigt, aber die Reue macht auch nicht das wieder gut, was in der Vergangenheit da mit Uriah passiert ist und mit Bathseba. Das heißt, wir können nur mutmaßen, aber es sind zwei Dinge, die ich aus dieser biblischen Geschichte hier mitnehme und lerne. Zum einen, dass Gottesgefühle für uns Menschen, dass sie sich nicht einfach durch unser Verhalten aufheben lassen. Also selbst an den Stellen, wo wir in der Bibel lesen, dass er augenscheinlich irgendwie zornig auf Menschen und ihr Verhalten ist, da hört er dann doch letzten Endes nicht auf, ihnen Barmherzigkeit zu zeigen und ihnen mit Gnade, mit Liebe, mit Fürsorge zu begegnen. Und später lesen wir dann auch über Jesus, dass er Mitleid mit den Menschen hatte. Gerade dort, wo diese Menschen besonders verloren schienen, wo Jesus richtig starke Gefühle für die Menschen hatte. Und ein zweites ist, dass Gott